Streit kommt in den besten Familien vor. Wir Christen haben ja oft so eine Eigenart, dass wir so eine weichgespülte Demut haben. Frei nach dem Motto, Streit darf nicht sein. Und wenn, dann muss einer ganz schnell nachgeben. Und es gibt natürlich immer der nach, der am schwächsten ist. Und wer stärker ist, der siegt. Oder wer sich mit klügeren Worten behaupten kann, der siegt. Und diese Form finde ich fürchterlich. Die mag ich nicht. Ich bin dafür, dass wir unsere Konflikte ehrlich und anständig austragen. Ja, Streit gehört dazu. Wir sind Menschen in unserer sündigen Natur und manchmal gibt es eben Streit. Finde ich nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn Streit Streit bleibt und wenn er nicht dahin kommt, wo er herkommt. Das heißt, wenn das Problem nicht gelöst wird. Dann ist es schlimm. Streit ist eine gute Sache. In meinen Augen ist sie manchmal sogar die Würze in einer Beziehung. Weil man sich in dieser Beziehung dann aneinander auch ein Stück weit reibt. Aber man reibt sich nicht nur, sondern man findet auch einen Weg zueinander und miteinander, wie Dinge ausgetragen werden können und wie es gute Ergebnisse am Ende geben kann, die notwendig sind. Und von Anfang an war das eine Methode in der frühen Christzeit, auch wie man miteinander umgegangen ist. Es gab nicht das weichgespülte, wir haben uns alle so lieb, piep, piep, piep. Das gab es nicht, auch nicht von Anfang an. Sondern der erste große Kirchenstreit ereignete sich wirklich zwischen zwei leitenden Persönlichkeiten, Petrus und Paulus. Und es war nicht irgendein kleiner Streit, was essen wir heute, was essen wir morgen und welches Fernsehprogramm kommt. Sondern es war ein gravierender Streit. Hier ging es um grundsätzliche theologische Positionen. Und diese ließen sich nicht in einer guten theologischen Art und Weise lösen, sondern die ließen sich erst dann lösen, nachdem sie sich kräftig angeschrien hatten. Dann waren sie beide ein Stück weit runtergekommen, weil sie gemerkt haben, oh, das ist auch nicht die Basis, wie es miteinander geht. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben miteinander intensivst gesprochen. Das Problem damals war, vor knapp 2000 Jahren, dass die Judenchristen, also Juden, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen, nicht locker ließen. Ihnen war es enorm wichtig, dass die Bestimmungen des Alten Testamentes eingehalten werden mussten. Ja, auch das Bundeszeichen der Beschneidung. Und immer wieder setzten sich die Leiter und Apostel der Urgemeinde mit ihnen auseinander. Und irgendwann, wenn man keine Lust mehr hat zu streiten, dann gibt ihr irgendeiner auch mal ein bisschen nach. Und wer so ein harmoniebedürftiger Typ ist, wie es der Petrus war, der hat dann irgendwann angefangen zu beschwichtigen, ach Leute, komm, nicht streiten, dann gehen wir mal ein bisschen auf sie ein, naja, dann halten wir mal ein paar kleine Bestimmungen aus dem Alten Testament, naja gut, mit der Beschneidung, die wollt ihr auch noch haben, ist in Ordnung, dann werden wir darüber mal nachdenken, ob das nicht auch was sein könnte. Und plötzlich wurde der christliche Glaube weichgespült. Paulus, ein brillanter Theologe, sicherlich der brillanteste der damaligen Zeit, hat sofort durchblickt, worum es hier geht. Wenn das weichgespült wird, Altes mit dem Neuen in eine Suppe gegossen wird, ein Synkretismus entsteht, dann wird der christliche Glaube zur Unkenntlichkeit verstümmelt und verliert seine Bedeutung. Übrigens, kleiner Schwenk zu uns heute. Machen wir es heute nicht ähnlich? Haben wir nicht längst auch die Mitte des Evangeliums Jesus Christus in vielen Kirchen und Freikirchen verlassen? Sind wir nicht längst dabei, einen Synkretismus hinzubekommen? Irgendwie ist Gott ja alles, ob man ihn nun Allah nennt oder wie auch immer, ist doch eigentlich egal. Irgendwie kommen wir doch alle in den Himmel und irgendwie hat Gott doch alle lieb und kann denn Liebe Sünde sein? Dann müssen wir doch alles akzeptieren. Merken wir nicht, dass wir gerade dabei sind, unseren christlichen Glauben, der uns in der Bibel ja hinterlegt ist, weich zu spülen? Dass wir ihn bis zur Unkenntlichkeit verlieren? Merken wir nicht, dass unsere Kirchen und Gemeinden, ich sage bewusst Plural, Kirchen und Gemeinden, sich hier längst mit eingegliedert haben und in einem System drin sind, wo wir versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner nur noch zu finden und Christus ist außen vor? Und das ist mein Problem, was wir haben. Und genau dieses sah Paulus damals. Wenn wir anfangen, die verschiedensten Religionen und Glaubensrichtungen miteinander zu vermischen und daraus eins machen, dann wird Christus auf der Strecke bleiben. Und darum geht er so hart mit Petrus um. Wir lesen Galater 2, 11 bis 15, lesen wir Folgendes. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich, Paulus, ihm öffentlich widersprechen, weil er sich einfach falsch verhalten hat. Zunächst hat er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen sein. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. So wie Petrus heuchelten auch die anderen Juden in der Gemeinde und schließlich brachten sie sogar Barnabas dazu, gegen seine Überzeugung zu handeln. Als ich merkte, dass sie durch ihre Heuchelei von der Wahrheit des Evangeliums abwichen, hier ist die Kernaussage, von der Wahrheit des Evangeliums abwichen, sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Petrus, obwohl du als Jude geboren wurdest, befolgst du doch das jüdische Gesetz nicht mehr, weil du Christ geworden bist. Warum verlangst du dann von Christen, die aus den Heidenvölkern stammen, dass sie nach den Regeln des jüdischen Gesetzes leben sollten? Zwar sind wir beide durch unsere Geburt Juden und keine gottlosen Heiden. Ich empfinde, das ist eine sehr interessante Stelle hier im Neuen Testament. Der Leiter der Apostel, Petrus, er war der absolute Leiter der Apostel, fängt an, das Evangelium zu verwässern, um es den unterschiedlichen Gruppen, Juden und Christen, recht zu machen. Was war geschehen? Wider besseren Wissens verleugnet der gebürtige Jude Petrus scheinbar auf Druck von Menschenmeinungen, dass Gott alle Speisen für rein erklärt hat. Bis heute haben ja die Juden Speisevorschriften. Und bis heute gibt es in extremen jüdischen Kreisen das Verbot, dass man nicht mit Heiden an einem Tisch sitzen darf, nicht miteinander essen darf und schon gar kein unkoscheres Mahlzeiten zu sich nehmen darf, zum Beispiel. Bis heute gibt es das. Und das gab es damals ganz genauso. Es war den Juden damals streng verboten, mit Heiden gemeinsam zu essen. Das steht zwar nicht in der Bibel so, aber das haben die Juden mit ihren zusätzlichen Gesetzen so festgelegt. Wer sich nicht dran hielt, drohte ausgeschlossen zu werden aus der Synagoge. Doch die jüdischen Christen setzen Petrus unter Druck. Und sie sagen, Petrus, du bist Jude, du darfst nicht mit den Heiden zusammen essen. Das geht nicht. Und er sagt dann, okay, aus Rücksichtnahme den Juden gegenüber und der jüdischen Speisegesetze gegenüber, halten wir sie mal ein. Ich bin ja auch Jude. Ich darf das zwar alles, weil ich jetzt ja Christ bin, aber ich will keinen Streit. Wir vermischen das. Und diesen Fehler des Petrus, der von Gott ja ganz klar in einer Vision, dieses Bild mit den vielen Tieren und, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus der Apostelgeschichte, ja? Apostelgeschichte 10 nachzulesen, da bekommt er so eine Vision, dass Gott alle Speisen für rein erklärt hat. Und an sich hält er sich auch dran, nur an diesem Punkt jetzt nicht mehr. Und Paulus mahnt das nun öffentlich an und sagt, du Petrus machst einen Fehler. Diese kleine Gruppe der Judenchristen, der Judaisten hatten es geschaffen, dass die Führer der Christen durcheinander kamen, dass die Leitung nicht mehr einheitlich war. Und immer dann, wenn eine Leitung nicht mehr einheitlich ist, dann wird der christliche Glaube verwässert. Und Paulus ist mit seiner ganzen Standhaftigkeit und Kompromisslosigkeit greift hier ein. Und ihm ist es schnurzpiepegal, ob er vielleicht den Kürzeren zieht oder nicht. Er steht zu seiner Überzeugung und er riskiert den Streit und er führt ihn auf. Und manchmal ist es gut, dass man für seine Überzeugung auch einsteht. Ich lerne drei Dinge von Paulus. Ich lerne, dass es keine Kompromisse gibt, wenn es das Evangelium der Gnade angegriffen wird. Egal, welche Autorität falsche Wege lehrt, ich stimme dem nicht zu. Die Mitte ist Jesus Christus und das Erlösungswerk. Und wer das anfängt zu verwässern, mit dem werde ich streiten. Und zwar ganz laut, wenn es sein muss. Wir lernen das übrigens auch von Luther. Nächstes Jahr geben wir es Luther, ja. Das war ja eines der Kernpunkte von Luther, dass er begriffen hat, dass die damalige katholische Kirche Jesus Christus eigentlich verwässert hat. Und dann kamen diese vielen, allein aus Gnade, allein der Glaube, allein Christus, ja. Und alleine nur das Wort, diese vier, alleine nur. Das ist die Grundlage der Reformation. Und er hat das sehr, sehr lautstark propagiert. Und er hat auch keinen Streit gescheut. Wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht, dann müssen wir gerade stehen. Und wenn wir Schwierigkeiten bekommen, wenn Leute uns öffentlich angreifen dafür, dann dürfen wir uns auch öffentlich verteidigen, auch öffentlich streiten. Und in aller Klarheit gegen Missstände vorgehen, wobei die Beweisführung ausschließlich nur vom Wort Gottes geführt wird, ohne es zu verbiegen, ohne es zu verdrehen. Diese Beweisführung müssen wir tun. Und genau das tut Paulus hier, und das werde ich gleich lesen. Hunter hat einmal Folgendes dazu gesagt: Hätten die Kirchenväter in dieser Sache von Paulus gelernt, so gäbe es heute keine römisch-katholische Kirche mit ihren Vermischungen aus Gesetzen und Gnade. Es gäbe keine Ökumene mit ihrem Synkretismus, Vermischung von Religion, Philosophie und Kulturen, wie wir ihn in der protestantischen Kirche mit ihrer modernen Theologie vorfinden. Oder es gäbe kein so starkes Anwachsen der Sekten. Vielmehr wäre uns die ursprüngliche Einfachheit neutestamentlicher Gemeinschaften geblieben, wo Gottes Wort uneingeschränkte Autorität hätte, wo der Heilige Geist völlige Freiheit behalten hätte und wo man der Herrschaft Jesu Christi über das Leben eines jeden Christen absolute Gültigkeit zugestanden hätte. Ja, wenn wir klar geblieben wären und uns nicht vermischt hätten, beziehungsweise den klaren Weg auch verlassen haben, dann wäre das wohl so gekommen. Aber leider ist es das nicht. Paulus fügt ihm als zweites in der Beweisführung Folgendes an. Er diskutiert jetzt mit Petrus und führt diese Beweisführung alleine nur aus dem Wort Gottes her. Verse 16 bis 18. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch gute Werke, wie uns das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden, nicht aber, weil wir die Forderung des Gesetzes peinlich genau erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch allein durch Gottes Werke, durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wenn wir aber nicht durch gute Werke, sondern nur durch den Glauben an Christus Anerkennung bei Gott finden wollen, geben wir auch zu, Sünder zu sein. Bedeutet dies nun, dass Christus zum Komplizen der Sünde wird, wenn wir durch den Glauben an ihn das Gesetz aufgehoben ist? Auf gar keinen Fall. Nicht Christus, sondern ich selbst bin ein Komplize der Sünde, wenn ich dem Gesetz wieder Gestaltung oder Geltung verschaffen will, das ich vorher als nutzlos erkannt habe. Die Freiheit des Evangeliums erhalten, das große Leitthema des Galaterbriefes. Hier wird es nochmal formuliert. Leute, wenn wir Christen geworden sind, dann hat Gott uns davon befreit, die Bestimmungen des Gesetzes im Alten und im Neuen Testament halten zu müssen, als einen Weg ins Heil. Ja, warum wusste es denn die Bibel gut? Dann kann ich doch alles vergessen, oder? Dann kann ich sie doch zugeschlagen neben mir auf dem Nachttisch liegen lassen und sagen, Freiheit, ich kann machen, was ich will. Oder? Freiheit. Christus hat sie mir geschenkt. Stimmt es? Ja, es stimmt, absolut. Nur, jetzt denken wir mal einen Gedanken weiter. Wenn ich mir jetzt als Freiheit herausnehme, Menschen zu töten, ich mag dich einfach nicht, also töte ich dich. Dürfte ich das? Freiheit? Nein, warum dürfte ich das nicht? Weil Gott alle Menschen von ganzem Herzen liebt. Und weil er mir nicht das Recht gibt, bei aller Freiheit, die ich habe, meine Hand an das Leben eines anderen Menschen zu legen. Und jetzt könnte ich 215 Imperative des Neuen Testamentes und 613 Imperative des Alten Testamentes daraufhin studieren. Warum hat Gott sie uns gegeben? Nicht, damit wir sie einhalten, um in den Himmel zu kommen, sondern damit wir im Leben zurechtkommen. Gott gibt uns Regeln und Ordnungen, die wir einfach brauchen, damit meine Freiheit die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Denn jetzt könnte ja der Karl sagen zu mir, ach, der Jörg, der Pastor, den mag ich nicht, den bringe ich mal schnell um die Ecke. Meine Freiheit. So, wenn zwei dasselbe denken, was machen wir? Dann haben wir ein Problem, ne? Funktioniert nicht. Und darum gibt Gott uns eine Menge Regeln, eine Menge Dinge, die absolut lesenswert sind, wo wir sagen, ich muss und ich darf und ich soll mich so verhalten, weil es mir nützt und weil es den anderen schützt. Und darüber hinaus auch noch Gott ehrt. Die Bibel sagt uns unmissverständlich im ersten Korintherbrief, alles ist uns erlaubt, alles. Aber nicht alles nützt uns. Manches schadet uns sogar. Und dann gibt es ja auch noch eine deutsche Rechtsprechung, eine internationale Rechtsprechung. Spätestens dann, wenn ich Hand anlegen würde an den Menschen, hätte ich auch ein juristisches Problem. Zu Recht würde ich eingebuchtet werden. Zu Recht. Versteht ihr? Die guten Ordnungen Gottes sind uns als Lebenshilfe gegeben, als sozusagen als Gebrauchsanleitung. Ich habe ja so ein Handy, ne? So ein modernes, das heißt glaube ich Smartphone heute, so ist auch egal, so ein modernes Ding, ne? Das kann ganz viel, mehr als ich verstehe, kann das Ding. Und wenn ich gewisse falsche Tasten drücke, wundere ich mich, was passiert denn da gerade? Ist euch das auch schon mal aufgegangen mit dem Smartphone? Oh, was ist denn das jetzt gerade? Was macht man denn dann? Schmeißt man das Handy in den Mülleimer und kauft sich ein neues, richtig? Nö. Was macht man? Irgendwo gibt es so auch so eine kleine Rubrik Gebrauchsanleitung. Oder ich google das mal schnell. Also informiere ich mich, wie kriege ich dieses Problem gelöst? Ah, so geht das. Es gibt also eine Gebrauchsanleitung. Es gibt Regeln. Es gibt Ordnungen. Sogar ein Smartphone verfügt über sowas. Gäbe es das nicht, können wir das Ding gar nicht bedienen. Und darum gibt Gott uns gute Regeln. Aber wenn jetzt jemand sagt, du musst 25 Regeln befolgen, sonst kriegst du Gott zum Gegner, du kommst nicht in den Himmel, dann ist es falsch. Weil Gottes Gnade uns durch Jesus Christus in den Himmel holt und nicht durch das Halten irgendwelcher Gesetze oder Bestimmungen. Und genau diese Beweisführung, die erklärt Paulus hier jetzt dem Petrus nochmal ganz klar. Und Petrus sagt, ja logisch, Paulus, du hast recht, das haben wir ja alle so gelehrt, das habe ich auch so verstanden, ist gut. Das Gesetz stellt fest, dass der Mensch in den Augen Gottes nicht so ist, wie Gott es gerne hätte. Dass der Mensch in seinem Denken, Handeln und Reden und in seiner Persönlichkeit vieles falsch macht. Das stellt das Gesetz fest. Und ich, Jörg Hartung, darf in diesem Gesetz lesen und schauen, wo mache ich Fehler? Wo brauche ich Veränderung? Wo ist Gott mit mir vielleicht nicht zufrieden? Wo sollte ich dringend was lernen? Wie ist das mit meinem Zorn meiner Frau gegenüber? Wie ist das mit meinem Geiz der Gemeinde gegenüber? Wie ist das mit meiner Wut manchen Menschen gegenüber? Wie ist das mit meiner Aggression auf dem Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr? Und plötzlich entdecke ich, oh, ich habe ein Problem. Und dieses Problem hat Gott mir durch sein Wort aufgezeigt. Und in diesem Problem darf ich jetzt etwas lernen, damit es mir besser geht und es anderen besser geht. Und Gott ehrt. Das ist das Prinzip, was Gott uns gibt und was Gott für uns hat. Erlösung, die Gott uns geschenkt hat. Die Erlösung, die Gott uns geschenkt hat, die kann ich mir nicht verdienen. Die hat mir Christus ein für alle Mal, für alle Ewigkeit geschenkt. Die kann ich mir nicht verdienen, weil Gott sie mir geschenkt hat. Ja, es ist meine Überzeugung, ich habe die Fahrkarte in den Himmel in der Tasche. Warum? Denn Gott hat in Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen wurde und verurteilt, mich freigemacht. Mich freigemacht. So steht es in 2. Korinther 5, Vers 21. Und darum darf ich leben. Oder an anderer Stelle, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? Alleine nur Jesus Christus. Das ist übrigens die sogenannte Gerechtsprechung aufgrund des Glaubens, die Grundlage der lutherischen Rechtfertigungslehre. Hierauf hat er seine Alleins gebaut. Allein nur das Wort, allein nur die Gnade, allein nur der Glaube, allein nur Christus. Das ist die Basis. Mit der zweifachen Auswirkung. Gott hat mir meine Schuld vergeben, alles aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ausgelöscht und stellt mich in den Besitz Jesu Christi, hat mich versöhnt. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Und damit darf ich ins ewige Leben eingehen. Und doch lebe ich auf dieser Erde und ich bleibe auf dieser Erde und ich bleibe auf dieser Erde ein Sünder. Ich mache Fehler. Und darum ist es gut, die Bibel zu lesen, um zu entdecken, wie Gott denkt. Dass ich sie mir als Spiegel vorhalten kann und selber lerne. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Weil ich es will. Ich will Gott gefallen. Darum tue ich das. Und das hat Folgen. Ein drittes dazu. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. Und dieses Urteil ist tatsächlich an mir vollstreckt worden. Durch Christus. Das heißt, mein altes Leben ist beendet, damit ich jetzt ganz neu für Gott leben kann. Durch den Glauben erkenne ich, dass mein altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist. Jetzt habe ich ein neues Leben. Es wird nicht mehr von meinem alten Ich bestimmt, sondern von dem auferstandenen Christus, der in mir lebt. Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Niemals werde ich Gottes unverdientes Geschenk ablehnen. Könnte ich nämlich durch das Befolgen des Gesetzes erreichen, von Gott angenommen zu werden, ja, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Sehr richtig. Und das ist das, was in vielen Religionen der Fall ist. Wenn du das tust und das und das und das einhältst, dann kann der Gott vielleicht mit dir zufrieden sein. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, zu diesem Gott auch mal zu kommen. Folge, die Menschen bemühen sich mit Werken und noch mehr Werken und noch mehr Werken, genau das einzuhalten und sind nie sicher. Ist Gott mit mir zufrieden oder nicht? Und das brauchen wir Christen nicht tun. Gott ist mit uns zufrieden, so wie ihr heute sitzt. Ist Gott mit euch zufrieden? Nicht, weil wir so gute Menschen sind, sondern weil Christus uns erlöst hat in seiner Liebe. Und Gott sieht in mir seinen lieben Sohn Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Und weil er Christus in mir sieht, kann er mich erlösen und in seine Ewigkeit holen. Und wie sieht Christus mich? Wie ich wirklich bin. Und darum teilen wir Christen unser Leben mit Jesus. Darum bekommen wir Impulse vom Heiligen Geist, die mir ganz klar sagen, Jörg, an dem Punkt bitte kleine Änderung, kleine Kurskorrektur. Oder vielleicht auch mal, Jörg, an dem Punkt hast du es mal richtig cool gemacht. Super Ding. Segen, pur und so weiter. Ja. Der Mensch wird nicht zur Marionette Gottes, sondern wird von Christus in die absolute Freiheit geführt. Als Kinder Gottes, hier und schon jetzt, bekommen wir das ewige Leben und dürfen unter Leitung des Heiligen Geistes unser Leben mit Jesus gestalten. Was ist das für ein Geschenk? Ich darf mein ganzes Sein in Gottes Hände legen. Ich darf mit Jesus Hand in Hand leben. Ich darf erfahren, wie ich dann gesegnet werde, wie ich göttliche Führung, Hilfe, Korrektur, Liebe und Zuwendung und vieles mehr erfahre. Und ich darf erfahren, dass meine Schuld am Kreuz von Golgatha von Christus genommen wurde. Alle Schuld, die von gestern, die von heute und auch die von morgen. Ich darf erfahren, wie Gott mir ein liebender Vater wird. der es unglaublich gut mit mir meint. Ja, dieses Wissen macht verantwortlich. Natürlich. Dieses Wissen macht verantwortlich. Und ich wünsche mir, dass ich mich dieser Verantwortung immer wieder neu auch stelle. Ja, ich will so leben, dass Gott Freude dran hat. Ja, ich will so leben, dass Jesus in den Mittelpunkt gerückt wird in meinem Leben. Ja, ich will das. Und diese Entscheidung, ich rede auch gerne von der sogenannten zweiten Bekehrung, diese Entscheidung treffe ich jeden Tag neu. Morgens, wenn ich aufstehe. Heute Jesus mit dir. Wie gesagt, die erste Bekehrung, die Fahrkarte in den Himmel, bekomme ich, wenn ich mein Leben Jesus Christus einmal anvertraue, wenn ich Frieden mit Gott bekomme durch Jesus Christus. Aber dann fängt das Leben an. Und dieses Leben hat Paulus so beschrieben: Mein Leben auf dieser Erde erhält seinen Sinn durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich in seiner Liebe für mich geopfert hat. Haben wir das verstanden, dass das unserem Leben Sinn gibt? Wenn ja, dann sind wir auf der richtigen Spur. Dann sind wir auf der richtigen Spur. Und dann werden wir ein Leben von Gott geschenkt bekommen, das unglaublich klasse ist. Und dieses Leben wünsche ich mir, dieses Leben wünsche ich euch immer wieder und uns allen letztendlich. Lasst uns Christus in der Mitte behalten, da, wo er hingehört. Amen.